Aufschlag in die Welt des Volleyballs. Der Volley Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
Hallo liebe Zuhörer zum Volley Talk. Wir sind ganz neu, jetzt auch als Podcast verfügbar. Eine Staffel gab es bereits uns im Video und wenn ich von wir spreche, dann sind das Daniel Hör an meiner Seite. Hallo Daniel.
Hallo Kathi, auch ich darf mich sprachlich hier gebärden. Diesmal ohne Bild, bisschen ungewohnt, aber ich freue mich sehr.
Und ich bin Katharina Hosser, Redakteurin hier bei Sport1. Daniel ist Kommentator bei Sport1 und mein Experte hier im Volley Talk. Wir reden natürlich hauptsächlich über die Volleyball-Bundesliga, den DVV-Pokal und die deutschen Nationalmannschaften, aber auch über Beachvolleyball und was das Volleyballherz sonst so begehrt.
Ja, alles, was irgendwie mit diesem blau-gelben Lederball, der durch sämtliche Hallen, Beachfelder und sonst was fliegt, zu tun hat, das werden wir irgendwie in dieser Sendung auch aufgreifen, da bin ich mir sicher.
Bei uns steht im Vordergrund immer der Gast. Und der Gast kann ebenso bunt sein wie unsere Themen. Wir haben uns heute für unseren Start als Podcast Luisa Lippmann, den Star der deutschen Szene, mal herausgepickt, um mit uns die Show zum Laufen zu bringen.
Genau, so sieht's aus. Ich glaube, illustra kann man nicht starten in so eine neue Staffel für einen Volleyball-Podcast Luisa Lippmann, die sich enorm entwickelt hat die letzten Jahre, die Aushängeschild ist des deutschen Volleyballs und deshalb absolut adäquater Gast, glaube ich.
Sie hat einen ganz spannenden Wechsel vorgenommen. Sie hat sich getraut, nach China zu wechseln, zu Shanghai zu wechseln. Und wir haben im Vorfeld mit unserem jahrelangen Kommentator Dirk Berscheid mal ein bisschen über ihre Entwicklung gesprochen.
Also die Entwicklung war wirklich immens. Über Münster, über Dresden, in Schwerin hat das dann nochmal einen Wahnsinnssprung gemacht. Dann hat sie den Schritt gewagt nach Italien. Jetzt geht es noch weiter weg, nach China, nach Shanghai. Und sie hat auch eine immer mehr tragende Rolle in der Nationalmannschaft übernommen. Also das ist wirklich eine Ausnahmeentwicklung eines Ausnahmetalents. Und dieses Ausnahmetalent hat sie sich auch wirklich durch harte Arbeit erarbeitet. Sie ist eine ganz, ganz wichtige Spielerin für die Nationalmannschaft. Ich tue mich immer schwer damit zu sagen, eine Spielerin entscheidet über den weiteren Erfolg einer Nationalmannschaft, da spielt ja immer das ganze Team mit. Aber sie ist ein ganz wichtiger Teil dieses Teams und als Diagonalangreiferin natürlich die Spielerin, die qua System immer für die ganz wichtigen Punkte verantwortlich ist. Das muss sie ja ganz alleine beurteilen, ob das der richtige Schritt für sie ist. Also bisher haben ihre Schritte wirklich immer gepasst über die Stationen Münster, Dresden, Schwerin, Italien. Das hat sie, glaube ich, sowohl sportlich als auch ansonsten in ihrer Entwicklung sehr, sehr gestärkt. Und Shanghai ist erstmal eine große Wertschätzung für sie, dass sie als eine Ausländerin in dieses Jahr mit Ausländern beschränkte Volleyballland hin kann. Und ich glaube, dass sie sich das gut überlegt hat und sich da weiterentwickeln wird.
Ja, wenn unser Oldie Dirk Berscheid das sagt, dann kann man da natürlich nur schwer widersprechen. Also hat schon recht, enorme Entwicklung. Und natürlich liegt es jetzt nicht nur an ihr, eine Olympia-Quali positiv zu gestalten, aber sie ist schon ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
Ja, das waren die weisen Worte von Dirk Berscheid. Und jetzt wollen wir doch einfach auch mal Luisa selber zu Wort kommen zu lassen. Wir haben sie jetzt in der Leitung und wir sagen Hallo nach Shanghai.
Hallo.
Ja, leider sehen wir dich ja jetzt nicht mehr so oft, da du ja weit, weit weggegangen bist. Aber wir haben mitbekommen, am Samstag war das erste Ligaspiel. Kannst du uns mal mitnehmen? Wie ist es gelaufen? Wie ist es auch persönlich für dich vielleicht gelaufen?
Genau, also wir hatten jetzt am Samstag unser erstes Vorrundenspiel quasi aus unserer Gruppe. Das haben wir 3-0 gewonnen gegen Hebei. Und ja, war ein super Start für uns. War ein dankbarer Gegner, sag ich mal, weil es der Gegner noch nicht ganz so stark war. Das wird sich jetzt in den kommenden Spielen deutlich ändern. Und ja, es war schön, wir konnten mit einem Heimspiel starten, wir konnten mit einem Sieg starten und hatten eine sehr gute Team-Performance. Also es war ein sehr gelungener Start für uns und hat auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht, das erstmal so ganz offiziell auf dem Feld zu stehen.
Ein gelungener Start also in sportlicher Hinsicht. Wie war es denn menschlich, privat, sage ich mal, wie fühlst du dich in dieser neuen Welt vielleicht schon zu Hause in Shanghai, in der Zeit, wo du jetzt da bist, in der kurzen?
Wir sind jetzt ja ungefähr 4 Wochen hier, also gut einen Monat. Und ich hätte mir den Start tatsächlich gar nicht so einfach und reibungslos vorgestellt. Also wir hatten die erste Woche quasi dafür, uns so ein bisschen hier, also erstmal zum Ankommen und die Stadt so ein bisschen anzuschauen. Und die Stadt bietet wirklich extrem viel. Es ist eine sehr internationale Stadt. Und es ist total cool hier. Also es ist Big City Life vom Feinsten, was man nicht so kennt oder nicht so gewohnt ist, beziehungsweise ich nicht. Und wir hatten bisher einen echt tollen Start, hatten dann, ich sag mal so, oder ich hatte dann so eine 3-wöchige Vorbereitung mit dem Team. Und vor 2 Wochen ist dann Jordan Larson auch dazu gekommen, die Amerikanerin. Und ja, es macht total viel Spaß. Also sportlich macht es sehr viel Spaß, aber auch einfach das Leben neben dem Sport macht super viel Spaß, weil die Stadt einfach so viele Attraktionen bietet und so viele Ecken. Also man hat ja viel zu sehen hier.
Wie hat sich so das Leben für dich geändert? Wie sieht so dein Tagesablauf jetzt aus in Shanghai?
Unterschiedlich. Also wenn wir natürlich Training haben und unsere Trainingsstätte, die ist ein bisschen außerhalb von Shanghai, da verbringen wir viel Zeit im Auto, weil das schon mal so 1 Stunde bis 1,5 Stunden und plus noch Zeitaufwand ist, sage ich mal. Das liegt aber dann immer mit dem Verkehr zusammen. Und dann sieht es so aus, dass wir morgens immer ein Krafttraining haben oder ein leichtes Balltraining und auf dem Campus dann Mittagessen haben. Da haben wir dann auch ein Zimmer. Und dann am Nachmittag wieder eine Balleinheit und abends fahren wir dann häufig zurück. Und ja, die freien Tage nutzen wir halt einfach, um weiterhin die Stadt zu genießen, um neue Ecken zu erkunden. Und ja, wir sind sehr geübt da drin, schon die Metro zu benutzen. Also es ist wirklich total einfach hier. Und wie ich ja auch schon gesagt habe, so international, also man findet alles hier. Ich finde, im Supermarkt komme ich auch sehr gut zurecht. Wir brauchen aber auch, wir brauchen natürlich schon ab und zu unsere Dolmetscherin, die uns da hilft und unterstützt so in den alltäglichen Dingen.
Dolmetscherin ist eigentlich ein schönes Stichwort. Da verlassen wir mal kurz die Fährte, die wir uns vorgenommen hatten. Wie oft ist dann der Dolmetscher oder die Dolmetscherin bei euch? Ist es dann so eine 24-7-Betreuung oder wie kann man sich das vorstellen?
Ungefähr so, aber also es war gerade natürlich im Anfang so, dass sie viel für uns da war. Da musste das noch ein bisschen mit dem Visum geregelt werden oder ich sage jetzt mal so, die bürokratischen Dinge mussten geregelt werden. Dafür ist sie natürlich dann zuständig. Und im Training eigentlich brauchen wir sie gar nicht so viel, weil unser Team auch sehr gutes Englisch spricht und wir das Volleyballerische alles verstehen. Also wir können uns soweit gut verständigen hier. Und in der Stadt ist es, ja, also ich sag mal, wenn wir einen freien Tag haben, dann haben wir den komplett für uns. Also wenn ich jetzt Hilfe brauche oder Unterstützung, dann schreibe ich ihr und dann sind sie wirklich, ist sie für uns da und unterstützt uns, hilft uns und ja, macht alles möglich, dass wir da keine Sorgen haben.
International, also das Ganze geprägt und international ist eigentlich ein ganz schönes Stichwort, weil man sagt immer so, der Traum einer Volleyballerin ist so nach Italien zu kommen. Das Volleyball-Mekka, das hast du letztes Jahr dann abgehakt, da hatten wir dich ja auch zu Gast in der ersten Staffel des Volley-Talks, damals in Florenz. Was hat dich denn jetzt bewogen zu sagen, ey, Abenteuer China, ich bin dabei?
Ja, ich glaube, das Abenteuer ist wirklich erstmal beginnt wie ein Abenteuer und es ist erstmal ein großer Schritt, aus der Komfortzone nochmal rauszugehen. Also es ist einfach nochmal eine weitere Entfernung, es ist eine andere Zeitzone, ein anderer Kontinent. Es ist auch ein bisschen anderer Volleyball. Man kann sich natürlich auch von der Sprache her noch schwieriger verständigen. Man kann nicht mal irgendwie so die Wörter lesen. Also es sind natürlich viele kleine Dinge, die es besonders machen, aber dann habe ich es auch so gesehen, es sind nur 2 Ausländer zum Beispiel auf dem Feld erlaubt. Und das habe ich dann auch, ich sag mal, als Ehre oder als Anerkennung angesehen, dass ich gefragt wurde, dass ich so einer von den 2 Glücklichen zähle. Und ich finde das Thema einfach sehr spannend. Ich glaube, ich werde hier sehr viel lernen und werde mich hier sehr gut weiterentwickeln, ja.
Ja, das ist natürlich ein Punkt. Wir müssen natürlich auch drüber reden, Luisa. Volleyball ist nicht so in der Öffentlichkeit. Das merken wir ja auch mit unserem Volleytalk. Wir wollen immer mehr Leute dazu bewegen, Volleyball anzuschauen. Es ist sicherlich doch auch finanziell ganz andere Möglichkeiten in so einem Land.
Genau, das zählt natürlich auch damit rein, dass China finanziell, das hatte ich glaube ich letztes Jahr auch so angesprochen, oder Asien generell, nochmal ein bisschen über dem europäischen Standard liegt, ja.
Ja.
Und natürlich nimmt man das dann auch gerne nochmal so mit, ja.
Über dem europäischen Standard liegt vielleicht auch so ein bisschen die Verehrung von euch Volleyballern schon als eine Art Superstar letztendlich. Wirst du dann auch wirklich als Superstar gefeiert in China? Und was für einen Stellenwert hat der Volleyball vielleicht im Vergleich zu Deutschland auch?
Ja, also Superstar, ich glaube, ist ein bisschen zu übertrieben gesagt. Natürlich sage ich, also wir fallen schon mal auf, weil wir einfach groß sind, dann sind wir blond und dann werden wir natürlich auch sehr häufig auch auf der Straße mit Volleyball in Verbindung gebracht. Das ist tatsächlich so. Und die Kultur geht hier viel mehr zum Volleyball, als es jetzt in Deutschland zum Beispiel ist. Also die Leute, die lieben den Sport, sind also eine sehr große Fangemeinschaft. Das hat man auch schon während der Nationalmannschaft, wenn man gegen China in China gespielt hat, immer zu spüren bekommen. Es sind immer sehr faire Fans. Also es ist immer eine sehr angenehme Stimmung in der Halle. Und ich finde es, also ich finde es schön, wenn einfach so eine Atmosphäre mit vielen Leuten zusammenkommt. Und ja, es ist natürlich dann nach dem Spiel, ist dann einfach, ich sag mal, der Andrang viel größer ist, als man das jetzt in Deutschland zum Beispiel gewohnt war. Aber das ist tatsächlich unabhängig von den Spielerinnen. Also das ist, Volleyball an sich ist einfach ein großes Thema hier.
Wie funktioniert denn die Meisterschaft? Du hast es gerade eben schon angesprochen, ihr spielt in der Gruppe. Wie funktioniert das ganze Thema? Kannst du uns da vielleicht mal aufklären?
Genau. Also wir haben jetzt diesen Monat haben wir unsere Vorrunde. Wir sind in einer Gruppe mit vier. Es gibt insgesamt vier Gruppen. Allerdings sind die anderen drei Gruppen quasi in Dreierpools drin. Also wir sind die einzige mit vier Mannschaften. Man spielt immer ein Hin- und ein Rückspiel. Also haben wir sechs Spiele insgesamt. Und danach kommt dann die ersten zwei qualifizieren sich fürs Achtelfinale. Danach kommt das Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Also es ist ähnlich wie so ein Turnier aufgebaut, würde ich sagen. Es gibt dann zwischendurch noch ein kleines Break von wegen der Clubweltmeisterschaft, die Anfang Dezember hier ist, wo ich vielleicht Jenna dann auch noch zu Gesicht bekomme. Und genau, also so kann man sich das ungefähr vorstellen. So funktioniert die Liga und man hat, also ja, ist wie so ein Turnier aufgebaut, nur halt auf einen längeren Zeitraum, ja.
Jennifer, für die, wir gehen ja davon aus, immer neue Volleyball-Liebhaber zu erreichen. Jennifer Gettis, die in Conegliano jetzt unter Vertrag steht in Italien, die hat das Problem, in Anführungsstrichen, das gleiche Problem wie du, was du auch schon angesprochen hast, die Ausländerregelung. Das klingt erstmal fies, in Anführungsstrichen. Es dürfen zwei Nicht-Chinesinnen spielen, wenn ich dich da richtig verstanden habe und wir richtig recherchiert haben. Macht das schwieriger in irgendeiner Form für dich?
Nee, wir sind ja tatsächlich nur die einzigen Ausländer hier. Also da ist unser Team frei. Es gibt, glaube ich, noch ein Team, die drei Ausländer haben, aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass die Ausländer dann auch immer auf dem Feld stehen, ja.
Du hast schon angesprochen, Jordan Larson, so sage ich mal, im Volleyball ist das so ein bisschen eine Legende, haben wir es vorhin auch gesagt gehabt. 2012 Olympia Silber, aber sonst glaube ich alles gewonnen, was man gewinnen kann, Champions League-Siegerin. Die ist mit dir im Team. Hält man sich dann vielleicht auch eher an die Spielerin, weil du ja schon sagst, also von der Sprache her, du hast 10 Chinesinnen oder habt den 14er Kader, vielleicht dann sogar 12. Ist es dann einfach einfacher, sich mit ihr auszutauschen und auch vielleicht von ihr zu lernen, weil sie ist einfach so eine große Persönlichkeit im Sport?
Genau, also es ist beides so ein bisschen. Natürlich ist es auch sehr wichtig, dass wir viel Kommunikation mit unseren Teammates halten, mit unseren Spielkameradinnen, aber natürlich dadurch, dass wir die zwei einzigen Ausländer sind, hat man auch immer so einen anderen Draht nochmal zueinander. Und wie du auch schon angesagt hast, als ich sie das erstmal gesehen habe, habe ich mit großen Augen zu ihr aufgesehen und tue das immer noch. Und es ist natürlich auch für mich sehr besonders, neben so einer Persönlichkeit auf dem Feld zu stehen. Und es ist auch für mich als sehr große Chance, von ihr ganz viel zu lernen. Natürlich, was auch so die Performance sportlich, aber auch menschlich auf dem Feld angeht. Und ja, es ist eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit. Es macht total viel Spaß, mit ihr hier in China zu spielen. Und ist noch ein weiteres großes Plus für meine Saison hier.
Eine Frage möchte ich noch kurz stellen, um das Thema China erstmal abzuhandeln. Was rechnet ihr euch aus für die Saison? Also wo seht ihr euch, wie seht ihr euch im Vergleich mit den anderen Mannschaften? Ich weiß jetzt nicht, ich kenne mich leider nicht so gut aus in der chinesischen Liga, um jetzt einzuschätzen, wo dein Club steht.
Natürlich ist das Ziel, auf jeden Fall das Finale zu erreichen und dann natürlich auch die Meisterschaft zu gewinnen. Ich kann noch nicht ganz so viel sagen, weil ich, wie gesagt, auch noch nicht gegen alle Teams haben wir noch nicht gespielt und auch manche werden wir vielleicht auch gar nicht treffen. Man kann, glaube ich, so sagen, die Top-Teams sind dann noch Peking. Da spielen zum Beispiel unter anderem die zwei Ausländer Michelle Bart und Tori Dixon. Die sind, die letztes Jahr die Meisterschaft auch gewonnen haben. Dann gibt's noch Guangzhou, da spielen Koshileva und Rabajeva. Und dann gibt's noch, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, Tianjin, wo zum Beispiel der chinesische Superstar Zhu Ting spielt. Genau, und das, ich sag mal, ich glaube, das ist dann der Plan, dass es unter uns Vieren am Ende ausgespielt wird. Aber die Trainer haben auch schon gesagt, die Liga ist dieses Jahr sehr ausgeglichen, sehr stark. Und ja, ich kann auch keine richtige Prognose abgeben. Natürlich ist es das Ziel, am Ende mit einem Titel aus der Saison zu gehen. Und alles Weitere kann ich dann wahrscheinlich in ein paar Wochen besser einschätzen.
Michelle Heck-Leaf-Bartsch, ja auch ein Name, den wir aus der Bundesliga kennen, ehemals Dresden, letztes Jahr Champions-League-Siegerin. Wir versuchen mal den Switch so ein bisschen zu finden, wieder Richtung Deutschland, Richtung Nationalmannschaft. In China ist es so, das kennst du von deinem Positionskameraden Georg Grosser, der auch im asiatischen Raum unterwegs war. Man hat als Diagonalangreifer viel Angriffslast und als Ausländer in den asiatischen Ligen so oder so. Nimmst du das dann auch mit für die Nationalmannschaft, noch mehr Verantwortung übernehmen zu müssen und noch mehr in der Verantwortung zu stehen?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass ich hiervon auch nochmal sehr viel lernen kann, weil es gibt hier extrem viel Abwehr. Also man muss sich manchmal sehr anstrengen, den Ball wirklich im ersten Anlauf auf den Boden zu bekommen. Und ich glaube, ja, dadurch wird man einfach besser. Man entwickelt sich, man sieht nochmal andere Dinge, man kann die Situation anders einschätzen. Und ja, man wird natürlich auch, ich denke mal, variabler fürs Angriffsspiel oder auch für den Zuspieler. Das sind alles so Dinge, die damit reinspielen. Und ich glaube, die Angriffslast an sich geht hier, was ich jetzt in den ersten Testspielen oder auch im ersten Ligaspiel mitbekommen habe. Also es ist jetzt nicht so, es geht alles auf die Ausländer, sondern es wird natürlich auch dann so aufgeteilt hier in China, dass das Spiel noch interessant wird für den anderen Block gegenüber.
Im Sommer hatten wir ja die EM, da habt ihr begeistert die Zuschauer, vor allem mit eurem Sieg gegen Russland. Und dann war ja das bittere Aus gegen Polen im Viertelfinale. Wie hast du das verdaut oder wie lange hat es auch gedauert?
Ja, es hat natürlich schon ein bisschen gedauert, weil man sich auch Gedanken gemacht hat, ja, woran hat es gelegen? Was hat funktioniert, was hat nicht gut funktioniert? Und ich glaube, ja, wir haben eine sehr gute EM gespielt. Das Spiel gegen Russland war eine sehr große Überraschung. Aber auch auf der anderen Seite war es natürlich das Resultat für uns, wofür wir den ganzen Sommer über gearbeitet haben. Und dann gegen Polen ganz knapp zu scheitern, nachdem wir mit einer 2-0, mit einem 2-0 Rückstand gerade noch das 3-2 oder zum 2-2 ausgleichen konnten und dann so einen knappen fünften Satz gespielt haben. Das tut natürlich dann nochmal doppelt weh, weil man war doch so nah dran und hat sich wieder zurückgekämpft. Aber ich glaube, es ist schon auch sehr wichtig, das als Motivation zu nehmen, daraus zu lernen, was müssen wir in Zukunft besser machen, also meistens sind es ja dann die kleinen Dinge, die den Unterschied machen und dass wir da noch fokussierter und noch besser arbeiten, um in Zukunft solche Spiele eben für uns zu entscheiden.
Die Saison geht dann für dich in China erstmal bis Weihnachten und dann geht es erstmal wieder zurück nach Deutschland. Ist das so richtig?
Genau, das ist so richtig, ja.
Also kannst du ganz normal Weihnachten feiern?
Nee, das glaube ich, Weihnachten wird tatsächlich hier in China stattfinden, aber natürlich werde ich dann im Rahmen der Olympia-Quali, die in Holland stattfindet, auch meine Familie wiedersehen können und freue mich natürlich auch darauf, dass ich wieder alle in die Arme schließen kann.
Ja, das Gute ist ja für dich, das haben wir im Vorfeld auch mitbekommen, dein Verlobter ist ja mit dir in China. Hättest du dir vorstellen können, das Abenteuer auch ohne ihn zu machen?
Schwer. Also ab und zu haben wir schon darüber gesprochen, wie es denn so gewesen wäre, wenn ich jetzt alleine hier wäre. Und ich kann es tatsächlich nicht einschätzen. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass es mir hier meinen Start deutlich erleichtert hat oder auch jetzt natürlich, dass es einfach angenehmer ist, wenn man nach Hause kommt und sich einfach so dann in seine Komfortzone fallen lassen kann. Also es ist alles neu, es ist viel, was man hier sieht, was man mitbekommt und dann ist es einfach schön, wenn man nach Hause kommt und so sein gewohntes Umfeld, sage ich mal, hat.
Luisa, im Sommer bist du ja immer viel mit den Nationalmannschaftskolleginnen auch unterwegs, da sieht man sich sehr viel und hängt auch so ein bisschen aufeinander. Wie sehr vermisst du sie dann und suchst dann auch den Kontakt, wenn du im fernen Shanghai sitzt?
Ja, natürlich. Also man hat da ja immer dann auch besonders seine, so ich sag mal, Anlaufstellen oder Personen. Und natürlich jetzt, wenn man so weit weg ist und sich quasi gar nicht sehen kann, ja, vermisse ich natürlich die Mädels schon. Also gerade zum Beispiel Jenna vermisse ich sehr oder Nisi oder auch mit Leo, die ja in Paris spielt, habe ich immer noch viel Kontakt. Und ja, also ich bin froh, dass es da mit dem Internetzugang möglich ist, regelmäßig Kontakt zu haben.
Dein Ex-Verein, der SSC Palmberg Schwerin, hat den Supercup gewonnen. Das hast du mitbekommen, nehme ich mal an. Bekommst du sowas mit? Und was? Genau. Wie verfolgst du die VBL und wie schätzt du den deinen Verein dann ein? Dein Ex-Verein, muss man sagen.
Ja, also ich bekomme es natürlich über Social Media mit. Nicht ganz so viel, ich sag mal, über so viel Livestream, weil das auch mit der Zeitverschiebung etwas sich schwierig gestaltet. Aber ja, ich glaube, Schwerins großes Plus für die Saison ist, dass sie ja im Kern zusammengeblieben sind, bis auf ein paar Wechsel oder natürlich erstmal ein schwerwiegender Abgang mit Jenna. Aber ich glaube, ein sehr großes Plus ist, das Team muss sich nicht mehr großartig einspielen, weil der Kern so geblieben ist. Und ja, sie darf dadurch natürlich auch ein bisschen, ich sag mal, vielleicht Zeit gewinnen und sich auf andere Dinge konzentrieren können oder auf andere Abläufe, auf neue Abläufe. Und ich denke, das ist ein sehr großes Plus für Schwerin. Und ich denke, sie sind wie die letzten Jahre auch ein sehr ambitionierter Kandidat für den Titel, wenn ich das so von so weiter weg beurteilen kann.
Ja, allgemein ist in der VBL super spannend. Auch Potsdam mischt da oben auf einmal mit. Hast du da irgendwie so von diesen Überraschungssiegen der Potsdamerin auch was mitbekommen?
Ja, ich habe mitbekommen, dass Potsdam einen sehr, sehr guten Start in die Bundesliga hingelegt hat und tatsächlich auch so, ja, vielleicht nicht Überraschungskandidat, aber da auf jeden Fall eine sehr gute Performance hingelegt hat. Und ja, ich denke, mit Lisa und Denise Imudu, mit zwei Nationalspielerinnen, die ja auch zurückgekehrt sind, sind zwei Urgesteine zurückgekommen zum SC Potsdam. Dann auch, ich denke, das Zuspielduo macht es sehr gut. Ja, es ist, denke ich, ein sehr schweres und ein sehr unangenehmes Team zu spielen, ja.
Da bin ich mit dir absolut auf einer Wellenlänge. Da bin ich wirklich gespannt, was da noch so passiert. Schauen wir noch auf Stuttgart, den letzten, der vielleicht dieses Jahr großen Drei, kann man ja sagen, in der Liga. Da fällt Pia Kästner im Zuspiel aus, deine Nationalmannschaftskollegin. In dem Zuge, mit einer Rückenverletzung, ist auch nicht so zu spaßen, hatten wir letztes Jahr mit Tobi Krieg. Man macht sich dann auch immer vielleicht so Gedanken, was kommt irgendwann nach dem Volleyball, was passiert, wenn ich mich mal schlimmer verletze. Ganz plump gefragt, was wäre denn dein Plan B, wenn Volleyball dann irgendwann mal sich dem Ende entgegenneigt?
Ja, es ist eine gute Frage, ist natürlich auch eine wichtige Frage, die der dem Sportler immer gestellt wird oder die dazugehört. Tatsächlich habe ich jetzt noch nicht genau den Plan B, weil am Ende kommt es immer anders, wie man es denkt. Und ja, natürlich hat man eine gewisse Idee, aber jetzt momentan möchte ich mich immer auf die Gegenwart fokussieren, auf das, was ich jetzt tue. Und das hat für mich die Priorität.
Ich glaube, du wirst einfach deutschsprachige Fremdführerin in Shanghai zur Not, weil da suchst du ja alle Ecken. Ja,
ich kenne auf jeden Fall schon sehr viele gute Ecken und nette Hotspots zeigen, ja.
Ja, und man kann ja auch mal auf Instagram reinklicken. Da bist du ja auch aktiv. Wo du dann so mal zu Abend isst, ist ja auch immer ganz spannend für die Europäer. Wo gibt es da was Gutes zu essen? Vielen Dank, Luisa, dass du dir die Zeit noch genommen hast. Und mehr
Danke
davon
euch.
Dann hoffentlich bei der Olympia-Quali.
Ja, ich freue mich, wenn wir uns sehen.
Nachdem wir jetzt im weit entfernten China waren, kehren wir mal zurück nach Deutschland. Da standen am Wochenende die Achtelfinalpartien im DVV-Pokal an. Und wenn wir da mal drauf schauen, müssen wir ja sagen, es gibt eine riesengroße Überraschung.
Ja, und die Überraschung, die ist passiert in der Runde der letzten 16 Teams im Achtelfinale bei den Männern. Unterhaching steht bei der VBL auf der Seite. Das sind natürlich die Hypo-Tirol Alpenvolleys, so heißen sie offiziell. Die haben Rottenburg empfangen und im Normalfall würde man sagen, das ist eigentlich eine klare Nummer. Ich weiß, dein Herz schlägt so ein wenig für den TVR aus deiner Studienzeit. Und der TVR hat es tatsächlich gerockt. Ich war wirklich beeindruckt, als ich mir das Spiel dann angeschaut habe. Und es ist zum einen nicht unverdient. Es ist jetzt kein Ding, dass man sagt, oh, die haben Glück gehabt, was ja beim Volleyball muss man ja Sachen selten vorkommt. Also mit Glück gewinnst du eigentlich keinen Pfifferling. Und total überraschend, wenn man das Ergebnis sieht. Aber es gibt gute Gründe, warum das Ergebnis so zustande gekommen ist, wie es zustande kommt.
Ja, du hast ja mal ein bisschen genauer auf die Zahlen und auch ein bisschen vielleicht auf die Taktik geschaut. Man muss ja dazu sagen, Rottenburg, neue Ära. Die sind in der Liga schon ganz gut ins Rollen gekommen, haben aber nie wirklich sich dann belohnen können für ihre gute Arbeit. Und jetzt in diesem K.O.-Spiel waren sie voll da. Und vor allem, ich glaube, drei Personen können wir da rausgreifen.
Absolut. Es gibt im Endeffekt drei Personalien, die für mich herausstechend waren. Das ist zum einen der Zuspieler, Leon Devisay, den wir aus Herrsching kennen. Vergangenes Jahr dort Backup gewesen von Johannes Tille. Und der jetzt gewechselt ist nach Rottenburg und dort ja, Jannis Hopp verdrängt hat von der Zuspielposition, von der an 1 gesetzten Zuspielposition. Aus deutscher Sicht natürlich ein bisschen schade. Da wurde das Feld ein bisschen gemixt, aber der Trainer Christoph Achten, der hat da schon eine Idee bei gehabt und der hat echt gut die Fäden gezogen, hat selber Punkte erzielt. Also das sagt ja auch was aus. 7 waren es an der Zahl. Und dann haben wir Quoten, wo man, es ist jetzt so ein Statistikding, aber wenn wir schon mal da sind und Statistiken wälzen können und jetzt auch wunderschön im Audio-Podcast so ein bisschen Zeit haben, uns das detaillierter anzuschauen, wir haben sehr, sehr gute Angriffsstatistiken, insbesondere 2 Menschen zusätzlich stechen heraus. Tim Grosser zum einen, der die meisten Punkte gemacht hat, 19 erzielte Punkte, so rum. Und der hat eine Top-Quote dabei, 45%, das ist aller Ehren wert. Und Tim Grosser, da habe ich das Gefühl, der Name lastet natürlich auf jemanden, der diesen Namen trägt. Klar, da gibt es allen voran den Georg Grosser Senior, der schon lange, lange vor der Jahrtausendwende irgendwie diesen Namen geprägt hat. Dann der Junior, der jetzt die Volleyballwelt das Fürchten lehrt. Und jetzt der Tim, der ganz kleine Junior der Familie. Und der kommt auch immer mehr ins Rollen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise spielt schon seit 2 Jahren echt einen guten Stiefel und hat das hier unter Beweis gestellt, dass er Verantwortung übernehmen kann. Und der dritte Name ist der, der für mich am überraschendsten, aber auch am erfreulichsten ist. Das ist nämlich der Diagonalangreifer. Das ist Johannes Mönnig, der zu Beginn in Rottenburg ein bisschen Schwierigkeiten hat. Da waren auch mal Angriffsquoten von 7% dabei, was für einen Diagonalangreifer wirklich eine Katastrophe ist. Aber der hat sich echt gemacht und der hat jetzt gegen die Alpenvolleys ein super Spiel gemacht, hat viele Bälle bekommen und auch viel umgesetzt in Punkte. Hat 3 Sätze durchgespielt dann, die letzten 3 Sätze, und hat daraus 16 Punkte, war damit zweitbester Scorer und 50% Quote. Respekt, Johannes Mönnig. Riesenentwicklung gemacht und Respekt an den TVR, dass sie die Geduld hatten und gesagt haben, wir gehen mit Johannes diesen Weg, wir lassen ihn sich entwickeln. Und das zahlt er jetzt zurück in diesem Spiel.
Wenn wir mal auf die weiteren Ergebnisse schauen, müssen wir sagen, große Überraschungen gab es nicht wirklich. Es gab noch das Bundesliga-Duell zwischen Lüneburg und Düren. Düren ist unsere Achterbahn-Mannschaft. Die haben mal Top, mal Flop dabei in ihren Ergebnissen. Die haben sich sehr deutlich in Lüneburg beim letztjährigen Pokalfinalisten durchgesetzt. Das ist allerdings keine Überraschung bei der Stärke des Kaders, der ja auch einfach da ist in Düren.
Definitiv. Also du hast es schon gesagt, Achterbahnmannschaft, das stimmt definitiv. Es ist einfach so, dass ja, Düren hatte auch keine optimale Saisonvorbereitung. Es ist, ja, es kommt noch nicht immer alles auf die Platte, was auf die Platte kommen kann dort. Sie hatten letztes Jahr ja das Problem, dass sie eine sehr starke Top 6 hatten. Jetzt können sie rotieren, können man Philipp Schumann noch bringen auf Diagonal, der dann auch nochmal einen schönen Aufschlag aus der kalten Hose hat. Eine enorme Qualität, die wichtig ist. Und haben auf Außen nochmal ein bisschen nachbesetzt. Und das ganze Konstrukt, das ist so schon gut, aber es bringt die Leistung noch nicht konstant. Und das führt eben zu diesen Schwankungen. Jetzt haben sie es gegen Lüneburg zur richtigen Zeit mal gezeigt, was sie drauf haben. Egor Bogacev, der sich super eingeführt hat in Düren. Und die Kombination, dann hast du natürlich auf Diagonal diese Brachialgewalt eines Sebastian Gewert, der irgendwie auch nicht nur 3 Meter hoch ist gefühlt, sondern auch 3 Meter breit und entsprechend einen Pfund im Arm hat. Und gegen Lüneburg, das war beeindruckend, wie sehr sie die SVG, die auch beileibe kein schlechtes Team ist, im Griff hatten.
Ich finde es ganz interessant, wenn man mal auf die Liste guckt. Es gab einen einzigen Heimsieg im Pokal bei den Männern. Das war der VfB Friedrichshafen, die allerdings auch gegen den Aufsteiger Eltmann einen Satz abgegeben haben.
Ja.
Da schaut man dann noch mal so ein bisschen drauf, was ist da los mit der Konstanz bei der Mannschaft. Denn wenn wir mal einen Schritt weiter gucken, im nächsten Spiel, das heißt dann im Viertelfinale, die am 20. November ausgetragen werden, kommt dann mal eben Berlin um die Ecke.
Ja, Berlin ist ein bisschen anderes Fund als Eltmann, ohne dem zu nahe treten zu wollen. Ich finde aber umgekehrt Eltmann ein wahnsinnig guter Aufsteiger, der sich bisher sehr, sehr gut präsentiert hat in der Liga. Und insofern nicht dramatisch, dass Friedrichshafen einen Satz da abgibt. Natürlich nicht der Anspruch eines VfB Friedrichshafen, die müssen sich auch erstmal finden. Wenn man jetzt auf dieses Viertelfinale schaut, für mich Berlin, also der ganz, ganz deutliche Favorit, vielleicht der einzige Punkt, an dem man sich in Friedrichshafen noch ein bisschen klammern kann. Ja, man hat das Heimspiel in der ZF Arena.
Das Gute ist, es ist 20 Uhr, das heißt, man kriegt eher mal noch ein paar Menschen in die Halle.
Genau, das stimmt. So. Aber ich glaube, auch selbst das wird nicht der ausschlaggebende Faktor sein. Bei Berlin, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, es ist zu viel Qualität. Diagonal und Zuspiel vor allen Dingen doppelt. Zuspiel Weltklasse besetzt und Kyle Ensing und Benjamin Petsch, da macht keiner in der Bundesliga auch nur im Ansatz irgendwas nach, was die da an Qualität haben. Dann haben wir einen großen Stamm, der letztes Jahr dabei war. Samuel Thuyar auf Außen, Moritz Reichert, Nicolas Le Goff, der wieder in Shape ist und nicht die 5 bis 10 Kilo mehr auf den Rippen hat, die er letztes Jahr noch hatte. Muss man auch mal sagen. Der hat eine wahnsinnig gute Berliner EM Curry gespielt. Wurst. Und Berliner Curry, die soll schmecken, habe ich gehört. Da sollte ich vielleicht auch mal hingehen. Und dementsprechend das Team noch stärker einzuschätzen als Ende der letzten Saison. Und da waren sie schon brachial gut. Und ich sehe da gegen Berlin kein Kraut gewachsen.
Und wir müssen uns ja auch daran erinnern, die Finalserie hat man letztes Jahr in Friedrichshafen klar gemacht. Also genau. Sie gegen wissen, wie Team, man da gewinnen kann. Was ewig
eingespielt war in Friedrichshafen.
Das war nochmal eine andere Geschichte. Ja. Ansonsten die weiteren Viertelfinalpartien. Düren-Frankfurt ist der zweite Knaller.
Ja. Bin ich auch sehr gespannt. Dadurch, dass es in Düren ist, sehe ich es 50-50. Wäre es in Frankfurt gewesen, hätte ich Frankfurt vorne gesehen. Für mich so ein bisschen der Geheimtipp in dieser Saison. Also es gibt mehrere Geheimtipps. Man kann sagen, Düren ist auch ein Geheimtipp, Frankfurt auch. Aber ich sehe bei Frankfurt noch einen Ticken mehr Qualität. Gerade auf den Außen extrem gut besetzt mit dem Australier Smith, mit Jan Agida, mit Floris van Rekom. Das sind richtig gute Spieler. Dann haben sie einen riesen Zuspieler mit Matthias Falkiers, der mir echt Spaß gemacht hat, die ersten Spiele, der auch bei der EM, wenn er reinkam für Belgien als Backup für Stijn Dulst, den wir auch aus der Liga kennen, Ex-Dürener, der macht auch richtig Laune. Deshalb sehe ich Frankfurt sehr stark und die Partie, dadurch, dass sie in Düren stattfindet, 50-50 und es wird was Volleyball-Liebhabern richtig viel Spaß machen wird, glaube ich. Das sind zwei Mannschaften, die mit ganz viel Dynamik spielen können und das könnte richtig cool werden.
Also wir haben dann ja auch noch zwei Viertelfinals und da müssen wir sagen, letztendlich kommen von den Mannschaften, die sonst nicht so im Fokus stehen, weil sie nicht zu den Top 5 der oberen Hälfte gehören, mit oder noch nicht gehören. Man weiß ja nicht, die richtig, Saison ja. ist ja noch jung. Bühl gegen Herrsching und Rottenburg, unser Alpenvolley-Bezwinger, gegen Gießen. Das heißt, wir haben tatsächlich im Halbfinale, die wir dann auch auf Sport 1 in der Konferenz übertragen werden, auch, sage ich mal, die kleineren Vereine.
Ja, und das freut mich wirklich sehr. Ich bin ja so ein Fetischist, auch für die Kleineren da mal drauf zu schauen, weil gerade die Kleinen haben sehr, sehr viele junge, oder die Kleinen, das klingt so despektierlich, aber die Vereine, die vielleicht nicht Friedrichshafen, Berlin, Frankfurt, Düren heißen, die haben sehr, sehr viele junge Talente auch in ihren Reihen. Schauen wir vielleicht zuerst mal Rottenburg gegen Gießen. Da gibt es die Rückkehr zweier Ex-Rottenburger, Timon Schippmann und Jan Röhling, die zurückkommen zum TVR und da dieses Viertelfinale spielen können. Und der TV Rottenburg natürlich jetzt mit Rückenwind. Die haben sich sehr gut aufgestellt, wie ich finde. Bei denen kommt auch noch ein Lorenz Karliczek zurück, der momentan verletzt ausfällt. Und die spielen jetzt schon eine bessere Saison als letztes Jahr. Das kann man auch sagen von dem, was sie gezeigt haben, sportlich und wie sie rangerückt sind und was sie auch für Möglichkeiten haben, mal eine Überraschung zu schaffen. Und auf dieses Spiel freue ich mich wirklich sehr. Es wird interessant sein, ob Gießen die Leistung konstant zeigen kann, die sie bei uns im TV-Spiel gezeigt haben, gegen die Power Volleys aus Düren. Da haben sie gewonnen in heimischer Halle. Das wird interessant.
Ich spreche aus Zeiten, ne? Das Tollhaus der Liga nennt man nicht umsonst die Paul Horn Arena, die schöne rosa Arena. Da kann ich mir schon vorstellen, Mittwoch 19:30 Uhr, danach geht man ins Top 10 nach Tübingen.
da spricht die Ortskundige.
Da kommen bestimmt ein paar und machen wirklich dem Namen alle Ehre, die da in der Paul Horn Arena auch letztendlich oft zitiert wurde.
Möglich. Da vielleicht der ausschlaggebende Faktor. Ich freue mich auf dieses Spiel.
Bühl-Herrsching, geilster Club der Welt, gegen die Bisons aus Bühl. Die standen schon mal im Pokalfinale, ich glaube vor 2 Jahren war es. Also genau. Die wissen, wie man den Weg komplett gehen kann.
Die wissen, wie man
jedenfalls ins Finale bei der Road to Mannheim.
Genau, die wissen, wie man den Weg gehen kann. Und auf diesem Weg haben sie damals auch Herrsching aus dem Weg geräumt. Also die kennen sich da schon. Damals war es das Halbfinale, nachdem Herrsching ja im Viertelfinale überraschend Berlin ausgeschaltet hat. Ich sehe in diesem Spiel, wenn es auf neutralem Boden wäre, würde ich jetzt wieder sagen, Herrsching leicht vorne, vielleicht ähnliche Konstellation. Wie,
also bei dir ist immer der Heimvorteil anscheinend ausschlaggebend.
Nee, in dem Fall eben, da ist ja ausschlaggebend, dass wieder eine 50-50-Nummer für mich ist.
Ah, wieder 50-50.
Weil Herrsching hat, um bei deren Claim mal zu bleiben, geil verpflichtet auf Diagonal. Dieser Typ, der da auf Diagonal spielt, ein US-Amerikaner, ist so ein bisschen für mich Benjamin Patch für Arme, sage ich jetzt mal. Also,
Wir haben ihn bei unserem Dreh mit den Tille-Brüdern auf dem Oktoberfest gesehen. Er sieht übrigens auch sehr gut aus.
Lustiger Tracht. Typ auch. Also der passt da auch wirklich rein.
Also ich weiß, was du meinst. Äußerlich.
Der ist auch 3 Meter hoch im Sprung, also gefühlt. Also wir benennen ihn jetzt auch mal beim Namen, wenn wir schon über ihn sprechen. Das ist Jaleen Penrose. Der hat, ich habe dann mal mit Verantwortlichen gesprochen, eine Abschlaghöhe von über 3,60 Meter. Also das ist auch schon amtlich, wo der abschlägt. Der hat eine enorme Sicherheit in seinem Aufschlag. Der hat einen Sprungaufschlag, der wirklich mit Geschwindigkeit übers Netz geht. Und der macht dabei keine Fehler. Das heißt, der hat die Möglichkeit, dieses Element so viel Druck auszuüben. Und hat, ich habe das Spiel gegen die Alpenvolleys in der Halle gesehen, die Alpenvolleys damit so ein bisschen zur Verzweiflung getrieben. Und wenn er seinen Rhythmus hat, ein riesen Diagonalangreifer und auch die anderen, die nachverpflichtet wurden. Das Tille-Konstrukt spielt sich super ein. Johannes Tille spielt eine gute Saison bisher, im Aufschlag auch nochmal zugelegt. Das ist eine Mannschaft, die viel schneller spielt. Gerade mit Tim Peter zusammen, Hannes Tille, Tim Peter, kennen sich schon sehr lange. Die spielen sehr, sehr schnelle Bälle. Schwierig, einen Block gegen Tim zu stellen, der ein intelligenter Spieler ist und das für sich zu nutzen weiß. Deshalb sehe ich die WWK-Volleys, wie sie offiziell heißen, da eigentlich als Favorit. Und den Bühl haben sie einen Wechsel auf der Zuspielposition vorgenommen. Mario Schmidtgeil, nicht mehr der erste Zuspieler, nicht mehr erste Wahl jetzt unter Johann Verstappen. Der hat seinen ehemaligen Nationalspieler aus der Jugendnationalmannschaft Stefan Thiel jetzt zur Nummer 1 gemacht im Bühl. Die haben bisher auch gute Spiele gemacht. Gegen Friedrichshafen müssen sie eigentlich 3-0 gewinnen. Sind bisher noch nicht ganz so konstant, haben gegen KW dann ihren ersten Saisonsieg eingefahren. Aber das wird auch spannend.
Wenn wir mal jetzt von den Männern zu den Frauen gehen, da können wir uns, glaube ich, den Blick auf die Achtelfinalpartien echt so ein kleines bisschen sparen, denn da gab es keine großen Überraschungen.
Nee, es gab zwar Bundesliga-Duelle, aber die waren auch deutlich, eins mit einer Konsequenz, das hast du mitbekommen.
Ja, genau, es war durch die Social-Media-Kanäle vom USC Münster, fand ich das sehr interessant, dass sowas auch mal an die Öffentlichkeit gelangt, dass da wirklich kommuniziert wurde, die Mannschaftskapitänin Barbara Witzorke hat eine Mannschaftssitzung einberufen, weil einfach keine Zufriedenheit herrschen kann, auch in Münster, was die da gespielt haben und wie sie unter ihren Möglichkeiten bleiben und wirklich für sich selbst kommuniziert haben, wir brauchen jetzt einen Neuanfang und das relativ früh in der Saison.
Ja, und ich finde das gut. Ich finde das richtig gut, dass man diese Selbsteinschätzung hat und dass man auch den Mut hat zu sagen, ey, es kann so nicht laufen, wir brauchen jetzt mal, auf gut Deutsch gesagt, den Arschtritt, um irgendwie wieder in die Bahn zu kommen.
10 Punkte im dritten Satz, also 10.
Ja, 10 ist schon eine böse Zahl. Das ist echt eine böse Zahl. Klar, Potsdam spielt eine gute Saison, aber wenn wir auch auf die Gesamtpunkte schauen, da steht dann 47-75, das tut schon richtig weh. Und da kann ich Barbara Witzorke, das ist mehr als ein ganzer Satz, Punkteunterschied, um die Dimension nochmal deutlich zu machen. Und da kann ich Barbara Witzorke verstehen, dass sie das macht, finde es sehr gut, dass sie das macht. Bin gespannt, was dann daraus folgt, ob sich Münster tatsächlich am Riemen reißen kann. Deren Saisonvorbereitung auch nicht optimal. Und ich denke, Spielerinnen, die Nationalspielerinnen, die bei der EM dabei waren, Lena Alsmeier, Linda Bock, Ivana Vanjak, sind vielleicht auch noch nicht wieder ganz an ihrem Level, haben sich noch nicht ganz mit der neuen Mannschaft eingespielt. Das ist ja auch immer so ein Ding beim Volleyball. Du kannst dich nicht verlassen, dass du wieder ins gleiche Umfeld kommst, weil tendenziell immer sehr viel umgebaut wird im Sommer. Und die brauchen dann vielleicht noch Anlaufzeiten, müssen aber gleichzeitig jetzt schon Leistungsträgerinnen sein teilweise. Und das ist eine schwierige Konstellation in Münster. Aber trotzdem darfst du nicht so sang- und klanglos gegen Potsdam ausscheiden und verlieren. Das ist bitter und deshalb die Reaktion von Barbara Witzorke gut und berechtigt.
Und das Schöne ist, das Thema Münster können wir ja nächste Woche vertiefen, denn wir haben dann Ivana Vanjak, die eine sehr interessante Laufbahn in ihrer Volleyballkarriere hingelegt hat, hier zu Gast. Und dann werden wir mal ein bisschen nachhorchen. Vielleicht erfahren wir ja ein bisschen, was in der Kabine da so los war. Aber du hast schon angesprochen, es war Potsdam. Potsdam ist so ein bisschen unsere Überraschungsmannschaft. Die sind da glatt mit 3-0 durchgegangen und muss ich auch sagen, auch in der Liga vorne mit dabei. Und jetzt, wenn man dann mal auf die Ansetzung schaut, muss man auch fast sagen, im Viertelfinale kriegen sie Schwerin und sind da eventuell sogar der Favorit.
Ja, also Überraschung würde ich auch gar nicht so sagen fast, weil sie von den Namen her, konnte man schon sehen, da haben sie gute Leute nachgeholt. Denise Imudo, Lisa Gründing, die verlorenen Töchter, wenn man so möchte, dieser Mannschaft, die nach einem Jahr Intermezzo in Aachen wieder zurückgekehrt sind. Aber natürlich, der Saisonstart extrem stark und gegen Schwerin, du sprichst es an, das ist zum einen ein Kracher. Wir haben es letztes Jahr im Halbfinale gesehen, da hatte Potsdam die Schwerinerinnen wirklich am Rande der Niederlage. Und ich gehe so weit zu sagen, es ist vielleicht sogar ein Vorteil, dass Potsdam nicht mehr diesen einen Go-To-Guy hat, wie es mit Marta Dripper damals war. Das Spiel ist weniger ausrechenbar. Sie haben zwei Top-Zuspielerinnen mit Val Nicole und Denise Imudo. Und das macht das Spiel unberechenbarer, nochmal auf einer Komponente mehr. Das heißt, wenn es nicht läuft, bringst du eine gleichwertige Zuspielerin mehr oder weniger aufs Feld. Das hat Guillermo Hernandez gemacht, beispielsweise in Wiesbaden. Und hat damit auch noch geholfen, das Ruder rumzureißen, nachdem der erste Satz nicht so gut gelaufen ist und nicht so wie vorgestellt verlaufen ist. ich bin auf dieses Spiel echt gespannt. Potsdam dann wieder, da sind wir wieder beim Heimvorteil, der sich irgendwie so ein bisschen durch diesen Podcast zieht. Und einfach wird das für Schwerin nicht, die ja auch noch nicht an ihrem Leistungslimit sind und gegen Aachen in der Liga ja auch schon Punkte liegen gelassen haben. Also es hat alles so ein bisschen logische Erklärung. Deshalb kommt dieses Spiel, wenn Schwerin noch nicht hundertprozentig eingespielt ist, für Potsdam vielleicht genau zur richtigen Zeit.
Das Ganze dann am 24. November, falls sich da die Zeiten nicht noch ändern, das müssen wir dann mal im Blick behalten. Aber wenn wir mal auf die anderen Partien jetzt schauen, Stuttgart-Erfurt.
Klare Nummer.
Haben wir auch nichts hinzuzufügen. Suhl, Vilsbiburg.
Interessant, weil Suhl natürlich die letzten Jahre neben Erfurt vielleicht so die Mannschaft und dem VCO Berlin, die ja nicht ganz viele Punkte in der Liga gemacht hat, sage ich mal, und dann eher im unteren Bereich der Tabelle wiederzufinden war, machen das dieses Jahr ganz gut, haben dem ein oder anderen Team schon mal einen Satz abgeknöpft, haben, glaube ich, interessante junge Spielerinnen. Der Name Jasper geistert da ja auch wieder rum. Die jüngere Schwester Hester Jasper von Marit Jasper, die wir ja kennen, ist dort unterwegs. Und das ist eine interessante Mannschaft, die aber, glaube ich, Vilsbiburg nicht schlagen wird. Dafür hat Vilsbiburg zu viel Qualität. Das haben sie bei uns auch in den TV-Spielen, die wir hatten, beziehungsweise im TV-Spiel letzte Woche gezeigt. Gegen den SSC Schwerin sind dann nach 0-2 zurückgekommen, 2-2, dann 3-2 knapp verloren. Aber wenn du die Namen siehst, da ist beispielsweise eine Myrthe Schroth, die natürlich darüber ragt, das ist dann nochmal eine andere Nummer.
Letztes Duell im Viertelfinale, das dann ansteht, ist Dresden-Aachen. Das ist besonders interessant, da wir das Spiel in der Liga schon hatten.
Ja.
Und dass es da Aachen geschafft hat, zu gewinnen gegen Dresden. Vor allem, weil wir ja Dresden seit Jahren zu den Top 3 zählen. Dieses Jahr vielleicht eher Top 4?
Dieses Jahr Top 4, weil Potsdam da oben in diese Riege dazugehört, vielleicht sogar als drittbestes Team in dieser Saison.
Ein bisschen den Rang abgelaufen.
Genau, der Saisonstart belegt das so ein bisschen und die Partie ist für mich vollkommen offen. Die Ladies in Black haben einen echt guten Saisonstart hingelegt, nicht nur, dass sie Dresden geschlagen haben, sie haben Schwerin geschlagen zum Saisonauftakt und die machen da gute Arbeit. Saskia van Hintum, eine Trainerin, von der ich nach wie vor viel halte in der Liga und offene Geschichte. Ganz offene Geschichte.
Damit haben wir den DVV-Pokal, glaube ich, einmal schön rund zusammengefasst. Und Dresden ist ein gutes Stichwort, weil die haben wir uns mal ein bisschen genauer rausgeguckt. Wir waren auch in der Saisonvorbereitung vor Ort gewesen. Es gibt ja immer das berühmte Kalendershooting. Ist auch sehr sehenswert, was man sich unbedingt auf sport1.de vielleicht nochmal anschauen sollte. Dieses Mal unter dem Motto Wasser. Und da waren wir mal vor Ort und haben mal ein bisschen auf den Zahn gefühlt. Was ist denn los beim Dresdner SC?
Der Dresdner SC ist ein wenig gefangen. Gefangen zwischen Anspruch und Realität. In der Elbstadt war man lange Zeit das Siegen gewohnt. Titel waren Massenware, Misserfolg ein Fremdwort. Der geneigte Volleyballfan musste sich in den Playoffs vergangene Saison bereits die Augen reiben. Ein Halbfinale ohne Dresden, das gab es lange nicht mehr.
War eine schwierige Saison für uns. Fing schwierig an mit Supercup, Bundesliga-Auftakt in Münster. Pokalspiel in Stuttgart in 6 Tagen, 2 von 3 verloren und dann Verletzungen zum falschen Zeitpunkt sind eigentlich nie richtig in die Spur gekommen.
Und den Dresdnerinnen blüht dieses Jahr ein Déjà-vu. Der Saisonstart wieder alles andere als leicht. Mit dem SC Potsdam, Meister Stuttgart und den angriffslustigen Ladies in Black aus Aachen hätte das Auftaktprogramm kaum schwerer ausfallen können. 1 Punkt aus 3 Spielen, erst gegen Suhl gelang der erste Saisonsieg. Der letzte Meistertitel datiert von 2016, einer Zeit, in der das Volleyballteam Hamburg noch erstklassig spielte und man in Suhl noch als Volleystars Thüringen ans Netz ging. Seitdem sind Stuttgart und Schwerin auf der Überholspur unterwegs, spielen die Meisterschaft 3-mal unter sich aus. Doch statt nach oben zu schauen, gibt man sich in Dresden schon im Sommer verhalten, will keine großen Töne spucken.
Logischerweise ist unser Anspruch, nicht im Viertelfinale rauszufliegen. Dass das mal passieren kann, ist vor uns auch anderen passiert. Auch Schwerin ist mal nach 3 Meisterschaften in Folge dann im Jahr danach in Aachen im Viertelfinale rausgeflogen. Das gab es alles schon. Aachen hatte letztes Jahr, denke ich, auch eine sehr gute Mannschaft. Das kann passieren. Aber unser Ziel ist natürlich wieder mindestens das Halbfinale. Über mehr wollen wir momentan nicht sprechen.
Klar, denn statt nach oben geht der Blick vielleicht sogar nach unten. Mit Potsdam steht dieses Jahr ein ernstzunehmender Konkurrent im Kampf um die Position als dritte Kraft in den Startlöchern. Die Rolle der Dresdnerinnen ist nicht in Stein gemeißelt. Alexander Weibel baut sich ein Team mit Perspektive auf. Spielerinnen wie Emma Züris sind jung und entwicklungsfähig. Kicker Müller Weitzel soll nach der starken EM zur Leistungsträgerin aufgebaut werden. Alexander Weibel ist ein erfahrener Trainer, der in Dresden die Fäden in der Hand hält. Vielleicht gibt man in Dresden dieses Jahr sogar den Status als Nummer 3 in Deutschland ab. Doch den anderen das Feld überlassen? Nein. Weibel will sein Team schon jetzt für die kommenden Jahre aufstellen. In Dresden geht man zurück, um Anlauf zu nehmen.
Daniel, wir haben es gerade in deinem Beitrag gesehen. Daraufhin die Frage, was macht dich da so sicher?
Zum einen Alex Weibel, der weiß genau, was er tut. Volleyball-Fachmann. Ich halte inhaltlich sehr viel von ihm und ich glaube, der hat einen genauen Plan, wie er das aufbaut. Und zum anderen gibt es diese Auf- und Abbewegungen schon seit Jahren. Das hatten wir auch bei Schwerin, bevor dann diese Serie anfing, als Luisa Lippmann dann nach Schwerin kam. Als sie dann das dominante Team der Liga waren, dann war es davor Dresden, dann war es davor mal jemand anders. Dann hatten wir Phil Spieburg mal eine Phase, wo sie ganz oben dabei waren. Also das kennt man aus der Liga auch, dass es diese Wellenbewegungen gibt. Und dementsprechend bin ich mir sicher, dass da schon ein Plan, auch wenn der nicht so richtig offengelegt werden will, vielleicht in Dresden existiert. Und dass wir die in ein, zwei Jahren wieder richtig gefährlich oben sehen.
Ja, und wir gehen mal ein bisschen näher in diese Analyse und das machen wir wie immer in unserer Nerd-Ecke.
Nerd-Ecke.
1:3 gegen Potsdam, 0:3 in Stuttgart, 2:3 gegen Aachen. Den ersten Sieg am 26. Oktober, dann gegen Suhl eingefahren, 3:1. Und selbst da einen Satz abgegeben. Ist der DSC für dich eine Top-Mannschaft?
Eine Top-Mannschaft ja, Top 3 aktuell nein. Weil Schwerin, Stuttgart und Potsdam da drüber stehen auf dem Niveau. Das hat bestimmte Gründe, auf die wir vielleicht an anderer Stelle noch eingehen, was die Mannschaftszusammensetzung und Phasen der anderen Teams angeht. Aber interessant ist, was Dresden gemacht hat. Ich habe es in der Matz schon ein bisschen anklingen lassen. Schritt zurück, um nach vorne zu kommen. Sie haben unheimlich viele junge Spielerinnen dazu geholt. Ich habe mir mal so einen schlauen Zettel hier geschrieben. Emma Züris, 18. Laura de Zwar, 20. Monique Stube, 18. Brie King, die neue Zuspielerin, die nachverpflichtet wurde, 21. Camilla Weitzel, 19. Sarah Straube, 17. Und eine Pia Korhonen als Diagonalangreiferin, als Go-To-Guide, kann man auch noch mit dazu zählen mit 22. Also das ist eine Truppe der jungen Wilden und dann ein paar erfahreneren Kräften wie Maren von Römer oder Lenka Dürr, den Ex-Nationalspielerinnen. Und diese jungen Spielerinnen aufzubauen, das braucht Zeit. Wir haben gesehen bei Camilla Weitzel, wie schnell das gehen kann im letzten Jahr. Die geht von Mittelblockerin Nummer 4 in Dresden, geht sie durch die Decke zu Mittelblockerin Nummer 1 letztendlich bei der deutschen Nationalmannschaft, bei der Europameisterschaft. Und wenngleich es bei Emma Züris oder bei wem auch immer, Laura de Zwart mit ihren 20, die hat auch noch enormes Entwicklungspotenzial und die hat noch gar nicht gespielt am Anfang der Saison. Die hat noch Verletzungsprobleme. Also ich denke, dass Alex Weibel da sagt, ich versuche perspektivisch was aufzubauen. Ich versuche junge Spielerinnen hier aufzubauen, schafft sich dafür natürlich jetzt noch ein gewisses Budget, einen Budgetrahmen, weil junge Spielerinnen, die gerade vom VCO sind, natürlich nicht so teuer sind wie eine Nikola Radosova, die man sich dazu holt beispielsweise. Und dass er, wenn er sich da schafft, etwas aufzubauen, die jungen Spielerinnen zu entwickeln, dann hat er dann eine Mordsqualität stehen. Nächste Saison vielleicht schon oder übernächste Saison. Und dann ist das eine Mannschaft, die richtig schlagkräftig ist.
Wir haben schon über Zuspiel an anderer Stelle auch beim Pokal gesprochen. Ist ungefähr die wichtigste Position, die du haben kannst. Ja. Wenn das nicht funktioniert, dann hast du ein Problem. Dann gab es beim DSC leider die Meldung, dass die verpflichtete Zuspielerin aufgrund von pfeiferischem Drüsenfieber nicht spielen wird. Wir haben das Problem ja auch mit dem Zuspiel schon bei Stuttgart gehabt. Wie schnell kriegst du adäquaten Ersatz?
Das ist super schwer. Also Stuttgart hat da auch einen Glücksgriff getätigt, meiner Meinung nach, aber davon kannst du nicht ausgehen. Auch da hat der Dresdner SC wieder den Weg genommen und hat gesagt, okay, wir nehmen eine verhältnismäßig junge US-Amerikanerin, holen sie uns, beziehungsweise Kanadierin, holen sie uns aus Amerika, die muss sich erstmal einleben in Deutschland, muss erstmal lernen, wie funktioniert das hier alles überhaupt in Deutschland, muss sich daran gewöhnen. Und das zweite Problem, was in Dresden einfach herrscht, Maren von Römer zu Beginn der Saison überhaupt nicht fit gewesen. Also da hatte man schon Überlegungen in den ersten Saisonspielen, dass man eine Zuspielerin aus der zweiten Garde des Dresdner SC mitnimmt, weil es keine Zuspielerin gab. Und das sind natürlich auch keine optimalen Voraussetzungen. Also was das angeht, kommt bei Dresden viel zusammen. Schweres Auftaktprogramm, du hast es am Anfang erwähnt. Zuspielposition, alles andere als optimal gelaufen, wenn man das so umschreiben kann. Und viel Junges, was enorm viel Potenzial hat in der Mannschaft, was vielleicht noch nicht an jeder Stelle entfaltet wird und wurde und was auch völlig natürlich ist. Und deshalb meiner Meinung nach Schritt zurück für nicht unwahrscheinliche zwei Schritte nach vorne.
Wie siehst du es denn mit dem Potenzial bei dieser Mannschaft? Also wo würdest du sie denn am Ende der Saison dann einordnen?
Das ist schwer. Wenn sie Platz 4 machen in der Liga, dann werden sie meiner Meinung nach auch ins Halbfinale kommen. Das kommt sehr darauf an, wie die anderen Konstellationen sind. Wir haben jetzt gesehen, am Anfang der Saison gibt es noch diese Überraschungen. Die Ladies in Black haben jetzt schon mal einen Big Point gelandet, indem sie Dresden geschlagen haben, indem sie Schwerin geschlagen haben. Also das sind Punkte, mit denen du nicht unbedingt rechnest in der Liga. Und bei diesen Duellen kommt es dann vielleicht wirklich auf das Heimrecht an. Letztes Jahr hatten wir es, dass dann ausgerechnet immer die Auswärtsspiele gewonnen wurden in dieser Serie zwischen Dresden und Aachen. Aber das kann wirklich entscheidend sein. Und deshalb ist Platz 4 vielleicht für Dresden dann so wichtig. Oder Platz 3 vielleicht, wenn man sich noch vor Potsdam platzieren möchte. Und wenn sie das schaffen, dann sind sie für mich auch ein Halbfinalkandidat nach wie vor. Mit mehr Abstand nach oben als nach unten.
Jetzt sind wir schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Das ging dann doch irgendwie alles ruckzuck. Und wer von euch besonders schnell ist, der weiß dann vielleicht auch schon, dass Dienstag unser Veröffentlichungstag ist. Und am Dienstag, das heißt heute am 5. November um 18.25 Uhr, Friedrichshafen gegen Frankfurt unser TV-Spiel ist. Ungeschlagene Frankfurter mit dem japanischen Superstar, dazu auch ein schönes Porträt auf sport1.de. Gegen ihren Ex-Trainer.
Richtig.
Vielleicht spielt er ja auch mit ihnen, ich weiß es nicht.
Ah, Micha Warm, der ist so fit, der kriegt das noch hin.
Michael Warm mit den neu formierten Häfler. Das wird sehr interessant, denn ein Team wird seine erste Saisonniederlage einstecken.
Boah, ich traue mich fast nicht zu tippen. Nicht, dass ich mich in diesem Podcast als Fanboy oute, aber ich traue den United...
Er kommt aus Hessen, also das haben wir schon damit schon mal abgehakt.
Ich traue den Uniteds das zu, da Friedrichshafen ein Schnippchen zu schlagen. Und das Spiel zu gewinnen in Friedrichshafen, weil sie sich bisher überzeugender präsentiert haben. Friedrichshafen hätte meiner Meinung nach in Bühl schon verlieren müssen und das glatt. Das ist so ein bisschen der... Dummheit wäre ein zu blödes, zu hartes Wort, aber das ist...
Schludrig.
Der Schludrigkeit der Bühler zuzuschreiben, dass sie das dann nicht dorthin nehmen mussten, die Niederlage. Und das könnte jetzt aber gegen Frankfurt im Heimspiel passieren.
Falls man den Podcast dann erst am Mittwoch oder am Donnerstag hört... Ergebnisse dazu und die Highlights gibt es dann auf sport1.de auch im Video. Da kann man dann also nochmal nachschauen, wer denn letztendlich den ungeschlagenen Status hergeben musste. Oder sonst, noch besser, Samstag sind wir schon wieder mit zwei ungeschlagenen Teams am Start. Diesmal bei den Frauen. Da spielt Potsdam gegen Stuttgart. Und das, ich darf ja nicht mehr Überraschungsteam sagen, das hast du mir verboten, steht hier auf meinem Platz.
Zu Recht.
Aber die sehr überzeugenden Potsdamerinnen müssen gegen den Meister aus Stuttgart ran. Das auch nochmal sehr sehenswert, also würden wir uns freuen, wenn Sie da einschalten oder ihr einschaltet. Und ja, dann vielen Dank beim Zuhören der ersten Volleytalk-Podcast-Folge.
Es ist noch ein bisschen ungewohnt. Man muss vielleicht noch dazu sagen, für die, die jetzt zuhören, wir stehen trotzdem in unserem Studio, wo wir auch unsere normale Sendung mit Bewegtbild aufzeichnen. Wir gucken immer noch in die Kamera und schauen noch, dass wir irgendwie nett grinsen. Müssen wir eigentlich gar nicht. Wir können jetzt unsere Gesichtszüge eigentlich auch komplett entgleisen lassen während dieser Aufnahme. Es ist noch ein bisschen ungewohnt, aber es macht riesig Spaß. Und wenn ihr uns weiter gewogen bleibt, dann klickt gerne den Abonnieren-Button auf sämtlichen Podcatchern und dann hören wir uns hoffentlich wöchentlich jeden Dienstagmorgen oder im Laufe der Woche wieder.
Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Ciao.